Willkommen zur Münchner Runde. Immer mehr Hass und Gewalt gegen Sanitäter, Feuerwehrmänner, Polizisten, Politiker. Es fliegen sogar Steine. Rechtsextremismus breitet sich aus und viele meinen, man könne in Deutschland gar nicht mehr alles sagen. Warum ist es so weit gekommen? Wie gehen wir damit um? Darüber diskutieren wir jetzt und zwar mit diesen Gästen, die ich recht herzlich begrüße. Christian Springer, Kabarettist. Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin. Jan Fleischhauer, Journalist und Kolumnist. Georg Eisenreich, Bayerischer Justizminister, CSU. Und Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Bayerischen Grünen im Landtag. Herr Springer, zehntausende Einsatzkräfte werden jedes Jahr angegriffen und wir erleben das auch bei Bewerbungen für das Amt als Polizistin, Polizist, dass sich immer weniger seit Jahren bewerben. Wundert Sie das?
Ja, aber das liegt, glaube ich, nicht allein an dem Thema der Sendung, an der steigenden Gewalt. Ich glaube, da gibt es ganz viele Beweggründe, dass es nicht, glaube ich, sehr zugkräftig ist für einen Polizisten, Polizist in München zu sein, weil man keine Wohnung kriegt, die man von seinem Salär irgendwie vernünftig bezahlen kann, gerade wenn man noch Familie hat. Aber der Anstieg vor allen Dingen, bei einem Polizist denke ich mir immer, Mensch, der hat eine Waffe oder der ist anders ausgebildet. Ein Sanitäter, wo vielleicht eine 18-Jährige hinten drin mitfährt, die einfach da mithilft und dann hast du da einen wütenden Mob, den auch noch am Auto rütteln um sich. Ich glaube, das ist abschreckend.
Was meinen Sie, Herr Fleischhauer?
Ja, also es gibt ja offenbar Leute, die sich glauben, nicht mehr an die Gesetze halten zu müssen. Und die meinen sozusagen, sie können ihr Gesetz durchsetzen. Das sehen wir ja auch jetzt bei Demonstrationen zum Teil, wo es um Anliegen geht. Also ob man jetzt, wie ich gelesen habe, als Bauer plötzlich nachts auf einer unbeleuchteten Bundesstraße mal eben eine Misthaufen platziert und fünf Autos reinrasen und man glücklich dann sein kann, dass keiner ums Leben gekommen ist, bis natürlich auch zu den Klimaklebern, die sich dann auf die Straße setzen und versuchen, ihr politisches Anliegen, das sie als das Wichtigste empfinden, allen anderen aufzudrücken. So, aber diese Art von mein Recht ist jetzt das, was ich durchsetzen will, glaube, das ist so ein bisschen, wo wir aufpassen müssen, dass es in die Überhand nimmt.
Ja, das werden wir gleich vertiefen. Jetzt bleiben wir aber mal bei denjenigen, die Gewalt erleben und die uns eigentlich helfen wollen. Ist eigentlich ja unglaublich, wie weit das führen kann. Dazu mal ein Beispiel.
Mit seinen Kollegen bei der Feuerwehr. Hier fühlt sich Martin Schmöpser sicher. Er war auch Rettungssanitäter, bis zu dem Vorfall vor 3,5 Jahren.
Damals, wo das passiert ist, da waren wir halt allein oder zu zweit nur im Auto. Ich bin halt allein ausgestiegen und habe dann geschaut, weil der Kollege oder der Arzt halt die Polizei alarmierte schon. Genau, da war ich auf mich allein gestellt.
Zurück am Ort des Geschehens. Mitten in München am Sendlinger Tor, 1 Uhr nachts. Ein Mann wirkte verwirrt und aggressiv. Schmötzer wollte helfen.
Der ist auf mich zu, der ist dann ein bisschen schneller geworden und ist gelaufen und hat mir die dann an die linke Schläfe und Hinterkopf aufgeschlagen.
Eine volle Flasche. Schmötzer war bewusstlos. Danach ein monatelanger Kampf, wieder gesund zu werden.
Erst einmal muss man überhaupt einmal klarkommen, dass man jetzt einmal daheim ist und ja, nicht richtig denken kann, nicht richtig sprechen kann. Und dann war es halt zwischen Wut, Traurigkeit, enttäuscht. Da kämen sämtliche Gefühle auf einen zu.
Danach konnte und wollte er nicht mehr als Rettungssanitäter arbeiten. Obwohl er diesen Job geliebt hat.
Teilweise ist Angst, Selbstschutz, vielleicht ein bisschen Unsicherheit mit dabei. Ja, ich habe es gern gemacht. Aber für mich ist die Zeit gekommen, um das nicht mehr zu machen.
Auch weil der Ton insgesamt rauer geworden ist. Martin Schmötzer hat die Reißleine gezogen.
Ja, bedrückende Geschichte. Schützt der Staat die genug, die uns eigentlich schützen sollen?
Das ist ein Beispiel, wo es mir kalt den Rücken runterläuft, weil Menschen, die anderen Menschen helfen, die müssen wir als Staat, als Gesellschaft schützen. Wir haben im Innenausschuss des Bayerischen Landtags schon oft über diese Thematik gesprochen. Und ja, es gibt einen Anstieg von Gewalt gegenüber Polizistinnen und Polizisten, Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Co. Und ich finde es ganz spannend, dass man sich da die Ursachen ein bisschen genauer anguckt. Und die Lagebilder, die es gibt, zeigen, dass die meisten Angriffe Freitag und Samstagnacht passieren von alkoholisierten Tätern. Meistens sind es Männer im so jungen bis mittelalten Alter. Und da, glaube ich, ist es neben einer konsequenten Durchsetzung des Rechts und neben Unterstützung in den Organisationen auch wichtig, in den Bereich Alkoholprävention zu investieren als Staat. Weil eine Sache muss klar sein, wir müssen denen, die uns helfen, wenn wir in Not sind, ebenfalls schützen.
Mhm. Herr Eisner, jetzt sagt Frau Schulze, Freitag, Samstag gibt es auch mehr Gewalt. Haben Sie also zu wenig Polizisten auf der Straße? Oder was ist das Symptom und was ist die Ursache?
Also der Freistaat Bayern investiert in die Sicherheit. Das ist ein Markenkern der bayerischen Staatsregierung. In den letzten Jahren sind erhebliche zusätzliche Stellen im Bereich der Polizei, auch der Justiz, geschaffen worden. Das ist auch tatsächlich notwendig. Und wir müssen die schützen, die uns schützen. Deswegen gibt es auch ein...
Wer sind dann da die Täter?
Die Täter sind unterschiedlich, aber auch zum Teil so, wie es die Kollegin beschrieben hat, entweder alkoholisiert oder auch einfach eine Grundwut gegenüber Staat und Organisationen. Und das ist insofern sehr breit. Aber die Motivlage ist eigentlich egal. Wichtig ist, dass wir die schützen, die uns schützen.
Hm. Frau Münch, was meinen Sie? Gewalt gegen die, die eigentlich diesen Staat tragen, bei Feuerwehr, Rettungskräften, Justizvollzug und Ordnungsamt, hat ein Drittel innerhalb eines Jahres Gewalt erlebt, so die Daten, die mir vorliegen. Also ist das etwas, was sich an einzelnen Personen festmacht, aber gegen den Staat richtet?
Also das spricht einiges dafür. Man weiß man aus den Berichten, aus den Polizeiberichten, dass es sich häufig eben gegen Menschen richtet, die eine Uniform tragen, die erkennbar sind, die dann von den Leuten, das kann sich ja unter Umständen auch gegen Polizisten richten, gegen Feuerwehrleute, auch Sanitäter sind meistens in einer Art und Weise gekleidet. Und viele Leute denken, das ist das System. Die haben zwar vielleicht sogar selbst den Sanitäter gerufen, dann stellen sie aber fest, dass er nicht schnell genug gekommen ist oder dass man sich ungerecht behandelt fühlt. Und dann richtet sich der Verdruss tatsächlich gegen die da oben, gegen das System, obwohl wir ja nach wie vor für diese Organisationen unheimlich hohe Zustimmungswerte haben. Also es wird ja ständig abgefragt, wem vertrauen die Menschen eigentlich noch am meisten. Sie vertrauen vielen nicht mehr, sie vertrauen der Politik bei weitem nicht mehr, den Medien nicht mehr. Und das sind eigentlich alles Dienste, denen man noch viel Vertrauen schenkt und trotzdem in einem gewissen Zustand, der vielleicht ein bisschen getrübt ist durch gewisse Rauschmittel, ist man dann anscheinend bereit, gewalttätig zu sein. Und ganz häufig sind es Gruppentaten. Also da fühlt sich jemand in der Gruppe auch sicher. Und es ist natürlich insofern auch wichtig, da jetzt nicht nur nach dem Staat zu rufen, sondern auch im Grunde auch der Sanitäter hat es ja in dem Filmbericht gesagt, man fühlt sich alleingelassen. Also insofern ist da dann auch der Appell, jemanden da auch nicht allein zu lassen, ohne jetzt gleich den falschen Heldentum an den Tag zu legen, aber den Leuten das Gefühl zu geben, da gucken wir nicht zu, wenn jemand verletzt wird, beleidigt wird oder wie auch immer.
Stehen wir einander zu wenig bei in solchen Situationen?
Ich wollte es gerade sagen, mir fehlt in dieser Zweiteilung eine ganz wichtige Komponente. Wir sprechen jetzt über Täter und über den Staat, also die Vertreter des Staates, Polizisten, haben wir zu wenig Polizisten. Wo ist die Zivilgesellschaft? Da steht ja jemand daneben. Es sind auch, natürlich, das ist ein Problem. Ich fordere niemanden auf, im Zug aufzustehen gegen 10 besoffene Nazis. Nimm Reis aus, um Gottes Willen. Aber es gibt x-tausende von Fällen, die so in between sind. Wo sind diese Freunde von dem total Besoffenen, die vielleicht bloß 1,1 Promille haben und sagen, na Schwaschi, das machst du jetzt nicht. Ja? Ja. Das muss jetzt nicht bis aufs Blut gehen oder so. Und das habe ich schon früher gefühlt öfters erlebt als heute, wo man eher die Mentalität Zuschauer hat, als ein paar Leute, die sagen, hey, jetzt die mal auseinander.
Noch, die dann auch noch das Handy nehmen und das Ganze auch noch filmen. Das kommt ja zum Teil noch
das
dazu.
Das fehlt mir schon sehr. Und da ist es schon auch, wäre es interessant, mal drüber zu sprechen, wo ist die wehrhafte Demokratie, der wehrhafte Schutz, wo ist die Zivilbevölkerung? Ohne dass ich die bewaffnen will, sondern einfach wirklich die Haltung
die
von den Leuten.
Nee,
das geht mir jetzt zu weit. Egal, wer das ist und auf was für Seite steht. Aber den schütze ich jetzt.
Und da gibt es ja unzählige Studien, dass wenn nur eine Person sich traut, was zu sagen, dass dann ganz viele andere auf einmal auch sich trauen. Und aufzustehen.
Die bilden dann eine Gruppe.
Genau, und schon ist dann der Täter, der Aggressor isoliert. Mhm. Und dieser erste Schritt, diese Zivilcourage, dieses Aufstehen, wenn andere sitzen bleiben, hinzuschauen, wenn andere wegschauen, das ist, glaube ich, gerade in den Zeiten, in denen wir leben, wichtiger denn je. Und ich würde sagen, Bürgerpflicht.
Mhm. Herr Fleischhauer, aber ist es vielleicht auch ein Befund, dass die Probleme einfach so groß sind, dass man irgendwie einen Schuldigen sucht und das sind dann eben Vertreter des Staates?
Och, das weiß ich nicht. Also ich glaube, es gibt eine bestimmte soziale Verwahrlosung. Die gibt es einmal bei Leuten, die sehr viel Geld haben. Also wir kennen ja diese Fälle auch in den Zeitungen. Da steht ein Sanitätsfahrzeug, blockiert die Einfahrt. Ja, weil gerade jemandem geholfen werden muss. Und derjenige, der jetzt mit da nicht rauskommt mit seinem BMW, ja, 7er oder was auch immer, er flippt total aus. Wie kann das jetzt sein, dass da also ihr da jetzt den Mann versucht, also das Leben zu retten? Das ist eine Form der sozialen Verwahrlosung. Und dann sehen wir das natürlich, sagen wir mal, das haben wir zum Gottlob nicht so sehr in München, aber in Berlin, ganze Stadtviertel, wo es überhaupt gar keinen Respekt mehr vor der Polizei gibt. Also wir haben es ja in Neukölln gesehen, aber auch in Stuttgart. Also wo es einfach schick ist, Polizisten zu bewerfen und mal so die Bambule zu machen. Also wo auch die zum Beispiel bei, wenn es Verkehrsdelikte gibt und die Polizei anrückt, die Beamten, da sich sofort so ein Mob bildet um die rum und die Beamten versucht klein zu machen. So. Und das sind, sagen wir mal, Tendenzen, ich weiß nicht, da ist wahrscheinlich jetzt eher der Justizminister gefordert, also... Da bin ich nicht mehr für Law and Order.
Also auch Sie mal sind gefordert, heißt gerade. Was ist dann der Weg?
Ja, der Weg sind verschiedene Maßnahmen. Zunächst einmal muss der Staat handlungsfähig sein. Und es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob man, Sie haben selber gesagt, ob man in München lebt oder in Berlin. Zuschauen bei Straftaten ist der falsche Weg, sondern es muss entschlossen und konsequent durchgegriffen werden. Bei allen Straftaten, niemand steht über dem Gesetz. Und das passiert natürlich in Bayern, weil wir hier einfach eine klare, eine konsequente, eine entschlossene Sicherheitspolitik haben.
Aber mit welcher Strafe muss da jetzt jemand rechnen?
Auch, wenn ich das noch sagen darf, wir statten die Polizei auch entsprechend aus und sie genießt auch den Rückhalt der Politik, anders als in Berlin. Und sie genießt im Übrigen auch den Rückhalt von breiten Teilen der Bevölkerung. Und das Zweite ist, dass wir natürlich eine Gesellschaft brauchen, die wirklich hinschaut. Das ist völlig richtig. Am Stammtisch, wenn zum Beispiel gehetzt wird, es macht einen Unterschied, ob der bestärkt wird, dann macht er weiter und wird vielleicht sogar noch schlimmer in seinen Ausführungen oder ob es einen Widerspruch gibt. Das ist in der Familie so, im Internet, am Arbeitsplatz. Also wir brauchen auch aktive Bürgerinnen und Bürger. Und zu Ihrer Frage, ich kann Ihnen jetzt nicht den Strafrahmen sagen, weil es unterschiedliche Straftaten sind. Das kann eine Körperverletzung sein, das kann eine Verleumdung, Beleidigung sein. Das sind unterschiedliche Straftatbestände. Beim Widerstand oder bei Angriffen auf Polizisten hat übrigens der Gesetzgeber in den letzten Jahren auch reagiert und den Strafrahmen verschärft, auch die anderen Einsatzkräfte, Feuerwehr, Rettungskräfte mit einbezogen. Das heißt, die Gerichte können hier härter durchgreifen und das passiert auch.
Aber jetzt gibt es doch ganz häufig auch die Wahrnehmung, also zumindest erzählen, kriegt man das von der Polizei mit, dass man sagt, naja, da ist dann jemand womöglich auch festgenommen worden, weil er sich eben rechtswidrig oder als Straftäter verhalten hat. Und dann sei das in der Justiz aber im Grunde viel zu lange behandelt worden, das Verfahren. Die würden nicht schnell abgeurteilt werden. Ist das tatsächlich so oder ist das im Grunde auch nur so ein Gerücht? Also quasi die Diskrepanz zwischen der Straftat und dem tatsächlichen Bestraftwerden?
Also bei dem Thema Polizisten gibt es ein Schutzkonzept vom Innenminister und auch von mir, wo beschleunigte Verfahren oder beschleunigte Ermittlungen, muss man sagen, dazugehören. Weil das Ziel ist, dass auf die Tat schnell auch die Strafe auf den Fuß folgt. Also da wollen wir wirklich schnelle Ermittlungen, damit auch schnell geurteilt werden kann. Und in anderen Fällen dauern die Ermittlungen entsprechend, bis alles aufgeklärt sind. Und dann gibt es die normalen Verfahren. Man kann nicht alles von heute auf morgen ermitteln und dann auch die entsprechenden Verfahren, die ja auch rechtsstaatlich durchgeführt werden müssen, durchführen.
Hat die Justiz genug Personal dafür?
Die Justiz in Bayern ist leistungsfähig, ist handlungsfähig. Und wenn der Bayerische Landtag dem Beschluss der Bayerischen Staatsregierung folgt, dann werden im nächsten Doppelhaushalt, also für dieses Jahr und für nächstes Jahr, noch mal 350 Stellen zusätzlich für die Justiz in Bayern geschaffen. Das tut uns gut. Und das führt auch dazu, dass Ermittlungen noch schneller zum Ergebnis
kommen. Und auch Ermittlungen, wir kommen gleich dazu, die sich richten gegen diejenigen, die auch Politiker angreifen. Früher war es ja so, dass Bürgermeister, Kommunalpolitiker hoch geachtet waren. Aber hier zwei Beispiele, wo das nicht mehr der Fall offenbar ist.
Seit 22 Jahren ist Dagmar Levin-Fels Stadträtin aus Leidenschaft. Doch schon lange ist sie Hass und Hetze ausgesetzt, besonders im Netz.
Es sind Beleidigungen, also die gehen schon mal grundsätzlich los, so mit du fette Sau, du Schlampe und du solltest mal wieder richtig durchgehmmm werden.
Der ganze Hass bringt sie immer wieder an ihre Grenzen. Ortswechsel, Marktschwaben in Oberbayern. Hier ist Michael Stolze seit 4 Jahren Bürgermeister, aber ab Juni nicht mehr. Er hat seinen Rücktritt angekündigt. Seit der Debatte um eine geplante Flüchtlingsunterkunft wird Stolze mit Hassnachrichten überschüttet. Der Gemeinderat und der gesamte Ort tief gespalten. Eine Situation, die der 53-jährige Familienvater nicht mehr ausgehalten hat.
Wenn halt über alle möglichen Kanäle und von allen Seiten du nur noch im Feuer stehst und letzten Endes dann einfach für dich merkst, du kannst die Rolle nicht ausüben, du kannst es auch nicht mehr irgendwo gescheit vermitteln und bist vielleicht sogar am Ende ein Störfaktor in dem ganzen Spiel.
In Kolbermoor will Dagmar Levin-Fels trotz der Anfeindungen weitermachen.
Also es gibt schon Phasen, wo man denkt, warum tue ich mir das eigentlich an? Und dann hängt man auch mal durch, dann rede ich halt in der Familie oder mit Freunden drüber. Und dann rückt sich das wieder zurecht und die dürfen nicht recht behalten.
Von Hass und Hetze will sie sich nicht kleinkriegen lassen.
Ja, aber bei dem Bürgermeister war es anders. Herr Stolze sagt, ich empfinde mich mittlerweile so als Art Störfaktor und muss jetzt ausbaden beim Thema Flüchtlingsunterkunft, was andere nicht geregelt haben, ordentlich, die Bundesregierung, die Staaten in der EU.
Das ist, glaube ich, nochmal ein Sonderfall, wenn jetzt in einem Ort wie in diesem so ein besonders, sagen wir mal, so eine Geschichte kommt, wie so eine Flüchtlingsunterkunft, die offenbar ja die Stadt auch spaltet. Aber die grundsätzliche Frage ist ja, also nimmt erstens Hass überhaupt mehr zu? Und ist das, was wir ja auch jetzt hören, die Gesellschaft insgesamt polarisierter? Das glaube ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also ich glaube, dass die Mitte der Gesellschaft, und das sagt auch die Soziologie, es gibt ja Studien zum Beispiel von Steffen Mauer, einem Soziologen aus Berlin, die Gesellschaft selber ist jetzt nicht gespalten oder polarisiert. Die Leute gehen sich nicht ständig sozusagen so jetzt an die Wäsche oder prügeln sich auf dem Marktplatz. Ich lebe im Pullach, super friedlich. Was wir haben, ist an den Rändern. Also Leute, die sich sehr schnell erregen, sehr schnell empört sind, die sind heute vernehmbarer und haben heute auch natürlich Möglichkeiten, wenn sie zum Beispiel ihnen nachstellen wollen oder sie bedrohen oder beleidigen wollen, das auch hinzukriegen. Also entweder über die sozialen Kanäle, die gab es halt vor 20 Jahren nicht, da mussten sie einen Leserbrief schreiben an die Parteizentrale. So, das hat ja schon mal eine kalmierende Wirkung, mich erstmal überhaupt den Stift in die Hand zu nehmen. Heute stehen sie an der Bushaltestelle, können sozusagen direkt ins Handy kotzen. So, das ist etwas, glaube ich, was, also wenn sie der Empfänger dieser Nachrichten sind, dann haben sie plötzlich das Gefühl, wie Sie ja auch gesagt haben, Sie stehen im Feuer. Also da sind ganz, ganz viele Leute draußen, die Sie fertig machen wollen. Vermutlich sind das relativ wenige. Und der Ort selber ist jetzt schockiert, dass der Bürgermeister gesagt hat, also ich höre auf. Oder wenn jetzt die Dame von der SPD sagen würde, also mal eine Umfrage macht in ihrem Ort, die meisten sind wahrscheinlich froh, dass sie diese Bürgermeisterin haben. Mhm. Ich glaube, das ist auch das, was man ab und zu mal abfragen muss, also um ein Gefühl zu kriegen und auch vielleicht ein gutes Gefühl, dass man eigentlich die Mehrheit auf seiner Seite hat. So.
Ja, Sie haben jetzt momentan jetzt nicht die Mehrheit laut Umfragen auf Ihrer Seite und Sie erleben ganz viel Widerstand. Sie müssen sogar Veranstaltungen absagen. Jetzt sagt Herr Fleischhauer, wir haben keine polarisierte Gesellschaft. Das ist irgendwie ein Befund, das ist da draußen nur an den Rändern. Würden Sie das jetzt nach allen Erfahrungen der letzten Monate auch so sagen? Oder sagen Sie, nee, wir sind wirklich in einer ganz schwierigen Phase, wo wir schon brüchig werden als Gesellschaft?
Ich glaube, dass wir in einer schwierigen Phase sind und dass gerade die schweigende Mehrheit, und ich glaube, es ist auch die Mehrheit, beginnt sich zu wehren. Wir sehen das an diesen vielen Demonstrationen, wo Leute für Demokratie und Vielfalt auf die Straße gehen und ein Stoppsignal senden und sagen, Moment mal, wir wollen eben nicht, dass es entgleitet. Wir wollen nicht, dass die Enthemmung weiter zunimmt. Aber ja, wir sehen es an den Straf- und an den Gewalttaten. Sie, Herr Justizminister, geben ja regelmäßigen Überblick, wie viel Hate Speech pro Jahr angezeigt wird. Und es steigt und es steigt und es steigt und es steigt. Und auch wenn ich jetzt mich alleine angucke, ich bin jetzt seit 10 Jahren im Bayerischen Landtag, das ist auch subjektiv mehr geworden.
Was erreicht Sie da?
Jeden Tag dieses Internet, diese sozialen Netzwerke, das sofortige Rückmeldungen geben, auskotzen, das Höfliche ist noch irgendwie das
also
Aussehen.
Sie werden persönlich beleidigt.
Also das zeigen ja auch alle Studien. Frauen, Menschen mit Migrationsgeschichte, queere Menschen werden noch mal besonders im Internet angegangen. Frauen, die Politik machen und die dann auch noch eine Meinung haben, ist, glaube ich, für manch einer in unserer Gesellschaft ganz, ganz schlimm. Und dann gibt es halt sofort irgendwie eine Gegenreaktion.
Und die jetzt ist heftig.
Die ist heftig. Und jetzt habe ich ja sogar noch ein Büro. Also ich habe ja noch Unterstützung. Ich habe dankenswerterweise ein tolles Team, was mir hilft, das zu filtern. Ich muss nicht jede Hassnachricht, jede Vergewaltigungsandrohung selber lesen.
Aber was macht das damit Ihnen, wenn Sie sowas lesen, Vergewaltigungsandrohung? Das kann man doch nicht abschütteln.
Ja, also ich würde jetzt gerne hier sagen, dass mir das überhaupt nichts ausmacht. Aber das stimmt nicht. Das tut manchmal sehr, sehr weh. Ich finde, an manchen Tagen kann ich das besser ab und an anderen Tagen tut es einfach weh. Also wie die Dame gerade in dem Film, da belastet es einen. Aber ich bin auch eher Team, ich lasse mich da nicht unterkriegen, weil jetzt erst recht, die wollen ja, dass ich aufhöre. Aber ich mache mir Sorgen, weil ich ja jetzt sozusagen diese Unterstützung aus meinem Team zum Beispiel habe. Aber die ganzen vielen Ehrenamtlichen, wo wir als Gesellschaft so dankbar sein können, dass jemand neben Job, Familie, Privatleben sich auch noch in diesen Gemeinderat setzt und Demokratie erlebbar macht, für den Ort arbeitet, dass die von wenigen Leuten, aber dafür umso heftiger, von Hass und Hetze überschüttet werden. Und wenn die sich dann zurückziehen, und das machen auch nach den Studien viele dann Frauen, dann geht was verloren in unserer Demokratie. Und das muss uns alle aufrütteln, weil wir können einfach dankbar sein, dass wir ehrenamtliche Menschen haben, die sich im Kommunalparlament, bei der Feuerwehr, im Verein für die Gesellschaft einsetzen.
Da habe ich noch mal eine Zahl. Ne? Eine Umfrage zufolge sind 74% der Menschen in kommunalen Ämtern verbalen und schriftlichen Anfeindungen ausgesetzt. Und deswegen, Sie sind diesen Anfeindungen ausgesetzt, viele andere auch. Wie schützt denn der Staat? Wie unterstützt er die auch?
Also wir haben eine ganz klare Haltung. Wenn Politiker, Politikerinnen angegriffen werden, ist es ein Angriff auf die Demokratie. Und hier wird auch durchgegriffen. Also die Polizei, aber auch die Justiz greifen hier durch. Wir haben Meinungsfreiheit. Wir leben in einem freien Land. Aber es gibt die Grenze. Und eine der Grenzen, die auf gar keinen Fall überschritten werden darf, ist die Grenze zum Strafrecht. Und es wird natürlich dann auch nachgegangen, ermittelt und wird auch entsprechend
durchgegriffen. Okay, aber wenn es einem so nahe geht, klar, würde mir auch nahe gehen, bei solchen Angriffen, dann braucht man ja nicht nur jemand, der jemand sagt, es gibt ein Gesetz und da ist jemand, der wird verurteilt, muss man auch vor Gericht das alles nochmal sich anhören und begründen. Wie unterstützt der Staat Leute, die auch dann irgendwann seelische Probleme bekommen? Gibt es auch Studien, die sagen, wenn ich das mir dauernd anhören muss, irgendwann lande ich in der Depression.
Also wir haben das zum Beispiel, was die Bürgerinnen und Bürger betrifft, wenn die Opfer von Hasskriminalität sind, dann können die sich online melden, genauso wie die Politiker auch. Da gibt es ein eigenes Online-Meldeverfahren. Und bei dieser Stelle, wo sich die Bürgerinnen und Bürger melden können, gibt es auch Beratung. Das war mir ganz, ganz wichtig, auch der Sozialministerin und dem Innenminister. Also da werden dann die Opfer von Hasskriminalität auch entsprechend beraten.
Da muss ich ganz kurz rein und möchte die Staatsregierung loben, weil das Thema, ja, nein, weil das meine ich komplett ernst, weil das Thema Hate Speech, also mich im Innenausschuss die letzten Jahre massiv umgetrieben hat und ich hatte mal ein ganz tolles Antragspaket geschrieben, das haben sie damals noch abgelehnt, aber Monat für Monat wurden Ideen dann auch in die Tat umgesetzt, wie den Hate Speech Beauftragten, wie die Meldestelle Respect, wo ich immer auch nur alle aufrufen kann, meldet dort die Dinge, die ihr in diesem Internet seht, ihr habt auch eine Beratung dabei und das ist ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Mhm. Nicht nur für Kommunalpolitikerinnen und Politiker, sondern für alle Menschen. Aber
Sie
darüber hinaus.
Noch mehr, ne? Digitale Polizei,
genau.
Habe ich gelesen.
Genau, jetzt käme ich zu dem, was ich mir noch wünschen würde. Ich würde mir zum einen eine virtuelle Polizeiwache wünschen, so wie in anderen Bundesländern auch, wo ich gleich eine Anzeige machen kann, wo ich nicht nur beraten werde, macht es Sinn oder nicht, sondern dass ich sozusagen Waffengleichheit habe.
Also wenn Sie angegriffen werden im Netz, dann können Sie gleich sagen, ich bin im Netz, bleib im Netz und klick dahin, da ist
genau.
Jemand, der
Ich gebe Ihnen ein Beispiel, was bedeutet Waffengleichheit. Was bedeutet Waffengleichheit? Ich kriege um 23.50 Uhr eine Vergewaltigungsandrohung ins Postfach geflattert. Dann kann ich um 23.55 Uhr einen Screenshot machen und das bei der virtuellen Polizeiwache anzeigen und nicht nur über die Meldestelle Respekt hinschicken und die gucken sich das dann sozusagen an. Es gibt verschiedene Wege. Ich fände das noch sehr, sehr sinnvoll. Aber mir ist noch ein Punkt wichtig und den möchte ich noch ganz kurz machen. Ich fände das gut, wenn wir nicht nur die Betroffenen stärken, beraten, unterstützen, wenn wir nicht nur das Thema strafrechtliche Verfolgung, Stärkung der Justiz und der Polizei dort intensivieren, sondern wenn wir auch mal über Täterprävention und Täterinnenprävention reden. Weil warum machen das Menschen? Also Demokratiebildung, Medienkompetenz, Anstand, Respekt, dass wir auch diesen Präventionsaspekt, der wird nicht morgen greifen, aber dass auch den wir von politischer Seite stärken, dass wir nicht nur den Betroffenen und den Opfern, denen müssen wir auch helfen, aber dass wir auch eine Ansprache machen, dass man so nicht miteinander umgeht. Das wäre zum Beispiel.
Aber die Leute wissen das ja vermutlich, dass man so. Also ich meine, Sie haben ja schon recht. Natürlich muss man vorbeugend was tun. Aber jetzt gehe ich mal davon aus, dass die meisten Menschen wissen, dass man einer Fraktionsvorsitzenden nicht nachts um 23:45 Uhr überhaupt zu gar keiner Uhrzeit Vergewaltigungsandrohungen schickt. Also das ist, glaube ich, schon bei den meisten eigentlich ein Wissen. Die halten sich nur nicht dran, weil sie glauben, sie könnten jemanden damit verängstigen, sie könnten jemanden einschüchtern, weil es Frustrierte sind, weil es Menschen sind, die eventuell auch neidisch sind. Ich meine, manches hat auch mit Neid zu tun. Sie kommen hier zu Wort, wir sitzen hier heute Abend. Das neiden einem ganz viele Menschen, die dann sagen, warum dürfen die eigentlich reden und wir nicht?
Dennoch, es wird ja nach unten getreten. Also wenn die Leute frustriert sind, richtet sich ja sehr oft dann diese Zielrichtung nicht gegen die, die das wirklich ausgelöst haben, sondern man sucht sich die, die schwächer sind. Es werden Obdachlose angezündet, die ganze Gemeinschaft der Migranten, letztlich eine Minderheit in der Gesellschaft, gegen die Ärmsten. Es richtet sich gegen die Ärmsten. Die AfD will, dass Arme und Obdachlose nicht mehr wählen können. Es ist auch in der Politik ein nach unten treten eingetreten und möchte ich in einem Freistaat leben, der klare Kante hier zeigt und sagt, das funktioniert. Und nicht jetzt die Justiz, sondern auch die Verantwortlichen, die Ministerpräsident, Vizeministerpräsident, alle, die irgendetwas zu sagen haben, Fraktionsvorsitzende, die sagen, Leute, wir haben hier eine kritische Masse erreicht, das darf so nicht mehr vorkommen. Auch die Angriffe gegen die Lehrer, das steigt ja alles so an. Und man darf ja nicht übersehen, wenn man über Politiker spricht, wenn man die Zahlen sieht, dass im Moment einfach die meiste Gewalt, Androhung und Gewalt gegen die Grünen und gegen die SPD passiert. Mit so einer Kurve. Und halt nicht gegen die CSU, obwohl ich natürlich weiß, dass Markus Söder auch einen ganzen Abend bestreiten kann.
Sie haben, wenn ich da nochmal nachhaken darf, gegen Franz Josef Strauß damals 2 Eier geworfen.
Ja, aber ich habe nicht getroffen.
Aber ist es ein Unterschied jetzt zu heute und damals? Oder ist es jetzt eigentlich das Gleiche, was Sie damals gemacht haben, was heute zu sehen ist?
Also ich setze mich jetzt nicht her und sage, das war ja ganz was anderes bei mir. Nein, überhaupt nicht. Das war der Eierwurf war nicht von langer Hand geplant. Ich habe auch nicht im Wald geübt. Das war in einer bierseligen Laune am Vorabend entstanden. Zur Tat kam es dann am nächsten Tag. Spannend war aber dann auch das Ende, wie es ausging. Ich habe ihn nicht getroffen. Ich war aber wegen Körperverletzung dann von Franz Josef Strauß angezeigt und musste studieren aufhören. Deswegen habe ich überhaupt meinen Beruf, weil ich dann Kabarettist geworden bin.
Ach, da ist jetzt Franz Josef Strauß schuld.
Ja, ich bin ihm nicht dankbar deswegen. Aber trotz alledem glaube ich trotzdem, dass es ein Unterschied ist, wie gesagt, nachts um 2 irgendwelche Vergewaltigungsandrohungen an irgendjemanden zu schicken, den ich nicht kenne.
Oder? Also ich habe natürlich bei diesem sozialarbeiterischen Ansatz Zweifel. Wir erleben ja, also bevor wir uns hier zu einig sind, jetzt auch der Versuch gerade der Bundesregierung, dass, sagen wir mal, das Thema auf die eigenen Mühlen zu lenken. Wir haben dieses Demokratiefördergesetz, was da jetzt
in Arbeit ist. Und da steht ja immer unter dem Überbegriff Hass.
Also sagen Sie, was soll das Gesetz ausmachen?
Also erstmal geht es um die Demokratie stärken, das wäre erstmal alle dafür. Und den Hass irgendwie eindämmen. Also zunächst das Problem an dem Hass ist ein sehr schwammiger Begriff. Also ich finde es dann schon mal ganz schön, dass man das genauer definiert, wie zum Beispiel bei Beleidigung. Das ist relativ klar, was Sie heute sagen dürfen und was nicht. Für mich als Kolumnist, der sich das Recht auch rausnimmt, Leute zu beleidigen, nicht unwichtig. Und bei dem Demokratiefördergesetz geht es natürlich im Ernst vor allen Dingen darum, die eigenen Vorfeldorganisationen der politisch, also vor allem bei den Sozialdemokraten und den Grünen, dauerhaft mit Geld zu versorgen. Das ist der Sinn dieses Gesetzes. Also das hat ja Frau Künast auch im Bundestag gesagt. Also ich finde es unerhört, dass diese Demokratieförderinstitutionen sich jetzt jedes Jahr wieder um Geld bemühen müssen. Das müsste man verstetigen. So. Und ich glaube, da gehen nämlich zwei Dinge zusammen. Also das heißt, unter dieser Flagge, wo wir alle uns einig sind, wir sind gegen Hass, wir sind für die Förderung der Demokratie, erstmal die eigenen politischen Organisationen zu schützen und im Zweifel auch, das hat man auch gesehen bei diesen Bauernprotesten, überhaupt Regierungskritik zu delegitimieren, indem man sagt, also jeder sozusagen, der die Kritik also an der Regierung übt, ist im Grunde ein Demokratiefeind und stellt die Demokratie und den Staat in Frage.
Das hat ja sehr verkürzt. Nicht.
Also Frau Faeser hat sich immerhin, und die Verfassungsministerin hat sich hingestellt, ich glaube, es war im Bundestag oder in einer Pressekonferenz, und hat gesagt, dass also die Verhöhlung des Staates eine starke Antwort jetzt des Staates braucht. Und neben ihr saß der, wenn ich es richtig sehe, unser oberster Verfassungsschützer. So, also die Verhöhnung des Staates ist ein Recht, das wir alle hier haben, von dem Sie möglicherweise als
Kameradist auch... Aber Sie wissen schon, was Aiwanger gesagt hat.
Sicher weiß ich das.
Und ich komme aus einem Beruf, wo man mit Satire und Verhöhnung arbeitet, und das geht drüber hinaus.
Das ist, was
auch was der Duden, auch was der Duden unter
wir holen uns die Demokratie zurück.
Nicht nur das, sondern Berlin muss weg oder Berlin ist schuld, dass wir einen Stein. Berlin
ist schuld. Also Herr Habeck hat das gleiche über Thüringen gesagt, was wir holen sozusagen derjenige, der die Grünen wählt, bringt die Demokratie nach Thüringen. Das ist jetzt nicht ganz was anderes als das, was Aiwanger gesagt hat. Der Unterschied nur, dass Aiwanger keiner mag und Herrn Habeck alle mögen. Das hat sich jetzt gerade ein bisschen geändert.
Aber da muss man doch ein paar Sachen auseinander dividieren. Niemand sagt, dass wir nur mit Demokratieförderung die Stärkung der Demokratie alleine hinbekommen. Wir brauchen immer beides. Wir brauchen Repression, wir brauchen bei Grenzüberschreitungen eine starke Institution, starke Polizei, starke Justiz, die das auch ahndet. Aber gleichzeitig ist es doch die Aufgabe, die Demokratie auf den verschiedensten Arten zu stärken. Und es fängt in der Schule, in der Kita an, geht über Schülerparlamente, geht über zivilgesellschaftliche Organisationen und Bündnisse, denen wir ermöglichen, Teilhabe zu leben, geht über die Stärkung von Sportvereinen, geht in die Forschung, in die Lehre. Also ich meine, das ist ja ein komplexes Gebilde. Und es ist in meinen Augen Aufgabe des Staates, dort auch finanziell zu unterstützen, damit diese Demokratie lebt und nicht nur auf dem Papier besteht. Und das Zweite, das ist mir ganz wichtig zu sagen, ja, natürlich ist Kritik und Demonstration in einer Demokratie ein Wesenskern. Gott sei Dank haben wir das. In anderen Ländern, gerade die immer so schreien, die irgendwie Putin lieben, die sollen einmal sowas in Russland sagen, die sind morgen im Gefängnis und übermorgen wie Nawalny tot. Also das ist ja gerade die Stärke von einer Demokratie, dass alle ihre Meinung sagen können. Aber es gibt Grenzen. Wenn Gewalt, Bedrohung, Anfeindungen stattfinden, sodass wenn, und da gilt es dann auch klar zu sein als gemeinsame Demokratinnen und Demokraten. Weil ich bin fest davon überzeugt, vor 3 Jahren haben gewisse Kreise in unserer Gesellschaft Merkel muss weggeschrien. Die rufen jetzt, die Ampel muss weg. Und in 2-3 Jahren rufen sie dann die anderen. Und das ist einfach...
Entschuldigung, es ist wirklich ein Unterschied, ob ich vor Plakaten auftrete, wo steht, hängt die Grünen auf, solange es noch Bäume gibt. Das hat Habeck nicht gesagt über jemand anderen. Also wenn man da keinen Unterschied mehr sieht, dann brechen wir hier in dieser Runde wirklich Dämme.
Wie viele Dämme sind schon gebrochen in der politischen Kommunikation der CSU? Wird immer wieder auch vorgeworfen, dass sie die Grünen in eine bestimmte Ecke reinstellen und dass deshalb auch dann bei den Grünen so viel Hass abregnet?
Also zunächst einmal leben wir in einer freiheitlichen Gesellschaft, in einer freiheitlich-liberalen Gesellschaft. Und es ist zunächst einmal die Grundaufgabe des Staates, den Raum dafür zu schützen, dass Debatten, dass Kontroversen auch stattfinden. Und das finde ich schon bemerkenswert, wie versucht wird, berechtigte Kritik zum Beispiel an der Ampelpolitik versucht wird, in Misskredit zu bringen. Nehmen wir mal das Thema Zuwanderung, das ist sehr umstritten. zwischen der Ampel und der CSU. Aber das sind wichtige Debatten. Genau. Das sind ganz wichtige Debatten, die auch geführt werden müssen und die dann auch auch konservative Positionen nicht einfach als rechts oder rechtsradikal, ich sage es mal, diffamiert werden dürfen, weil das stärkt am Ende nur die AfD.
Also wir brauchen das Wording immer
Räume,
in Ordnung.
Wir brauchen Räume für Debatte, für Kontroversen. Das ist übrigens auch Wesen von Demokratie, Meinungsfreiheit. Und dann ist aber genauso wichtig, dass wir klar sind bei den Grenzen. Wenn Grenzen überschritten sind, eine der Grenzen ist auf jeden Fall das Strafrecht, dann kann man nicht zuschauen, dann muss der Staat klar sein und handeln. Und dann muss es auch einen Konsens der Demokraten geben, hier auch wirklich diese Grenze entsprechend zu markieren. Und ich finde, dass das auch wirklich passiert. Ich bin der Überzeugung, dass das auf jeden Fall in Bayern auch passiert. Die Debatte
die Gesprächskultur in der letzten Zeit ist schief. Passt die Gesprächskultur im politischen Raum oder ist das auch etwas, was sich dann überträgt auf die Gesellschaft oder auf die Gesellschaft reagiert, vielleicht sogar auf die AfD reagiert? Ist das etwas, was sich verändert hat?
Natürlich verändert sich das. Das ist ja was Dynamisches. Es wäre ja auch schlimm, wenn es sich nicht verändern würde. Aber die Frage ist ja dann, verändert sich es zum Negativen? Schwappt da womöglich dann etwas rüber? Wird mehr sagbar? Und ja, also ich würde schon feststellen, dass wenn man also einer Partei, jetzt egal welcher, unterstellt als politischer Gegner, dass man der politische Gegner ist, dass man sich nicht liebkost, sondern sich aneinander abarbeitet, das gehört zum Parteienwettbewerb dazu. Wenn man aber konsequent im Grunde verbreitet, ja, sagen wir mal, doch gewisse Fehlinformationen über das angebliche Parteiprogramm, über angebliche Vorhaben des politischen Gegners und sich das tatsächlich verstetigt und man im Grunde den Leuten immer wieder erklärt und deutlich macht. Also ich meine, das wäre das Beispiel Grüne, die also nun natürlich eine gewisse Neigung haben, Menschen zu einem gewissen Lebensstil vielleicht anzuregen. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass die Grünen alles verbieten. Und ich muss sagen, das hat mich im bayerischen Landtagswahlkampf also doch gelegentlich stark irritiert, dass das konsequent gebracht worden ist.
Sie wollen gleich was sagen, aber Sie haben gerade
mit der Schulter gezuckt. Also, Entschuldigung, darf ich den Satz noch aussprechen? Gerne. Weil es eine Fehlinformation war, dass man die Grünen inhaltlich dafür kritisiert, dass sie ein miserables Gesetz auf Bundesebene, nicht nur eins, produziert haben. Das ist doch völlig außer Frage. Das ist selbstverständlich richtig. Das muss der politische Gegner machen. Aber sich ständig vor die Leute hinstellen und Behauptungen aufstellen, die schlicht und ergreifend nicht zutreffen, da muss ich sagen, da finde ich schon, dass da ein bisschen ein Tor sehr weit aufgemacht worden ist.
Gut, ich bin ja schon ein bisschen länger im politischen Beobachtungsgeschäft. Das ist keine ganz neue Entwicklung. Auch übrigens den Gegner mit auch Schimpfworten zu überziehen. Also ich glaube, Herbert Wehler hat es im Deutschen Bundestag auf 59 Ordnungsrufe gebracht. Gedichtern gefolgt von diesem SPD-Politiker, dessen Namen ich gerade vergessen habe, mit 39. Also die waren dann auch, wir haben jetzt so dieses Merkel-Biedermeier zwischenzeitlich gehabt, wo alle irgendwie ganz, also wo gar nichts mehr passierte. Das denken wir, das ist der Normalzustand. Der Normalzustand der Politik ist, dass man sich auch auseinandersetzt. Also wenn jetzt Herrn Söder vorgeworfen wird, dass er über die Familienministerin gesagt hat, dass seine grüne Frau Honecker, und das jetzt sozusagen skandalisiert wird, da kann ich nur sagen, ja Gott. Also da gehen nur die Dinge, das ist das, was Sie gesagt haben, die Beleidigungen, die Sie erreichen, die sind ja heute alle durch das Strafrecht abgedeckt. Und deswegen, wo ich hellhörig wäre,
ist... Was ist eigentlich jetzt, die Frage ist nicht als CSU, sondern als Raum reingeht. Minister, was ist eigentlich jetzt strafbar, was man sagt, und was geht noch mit der Meinungsfreiheit?
Ja, diese Grenze zu finden, ist gar nicht so einfach. Und das machen die unabhängigen Gerichte bei uns in Bayern. Die Meinungsfreiheit geht sehr, sehr weit, aber wenn es darum geht, andere verächtlich zu machen, dann ist die Grenze überschritten. Aber das kann man nur im Einzelfall, entsprechend festlegen. Ist auch wirklich nicht leicht festzustellen. Aber nochmal zum Landtagswahlkampf. Politik muss Unterschiede klar machen.
Natürlich.
Politik darf auch Unterschiede klar machen, muss pointiert Kritik auch formulieren können. Und wenn ich mir, Sie haben es selber gesagt, wenn ich mir die Politik der Ampel in Berlin anschaue, Abschaltung der Kernkraftwerke, Zuwanderungspolitik, das Heizungsgesetz, Bürgergeld. Da gibt es ja wirklich eine ganze Summe an Entscheidungen, die viele in diesem Land stören und nicht mittragen. Und natürlich muss diese Debatte, diese Kritik auch pointiert, auch hart vorgetragen werden können. Und ich fand das, was die CSU im Landtagswahlkampf gesagt hat, ich fand das wirklich völlig in Ordnung und auch im Rahmen. Da darf man dann auch wirklich nicht zu empfindlich sein. Und Wahlkampf ist im Übrigen auch nochmal eine besondere Zeit. Eine besondere Zeit der Auseinandersetzung und auch entsprechend der Zuspitzung. Aber diese persönlichen Angriffe, wie Sie geschildert haben, da gibt es wirklich eine wirklich klare Grenze. Und da greift der Staat in Bayern auch wirklich durch.
Also ich bin ja ehemalige Kreisläuferin vom Handball, deswegen bin ich sicher nicht zimperlich. Und ich würde Ihnen zustimmen, dass in der politischen Debatte ein harter, inhaltlicher Wettkampf, Streit wichtig ist. Sogar für die Demokratie, dass Bürgerinnen und Bürger auch mitbekommen, die eine Partei möchte das, die andere das. Wir ringen um den besten Weg für die Gesellschaft. Das ist essentiell für eine Demokratie. Aber, und hier komme ich zu dem Punkt, den ich entscheidend finde, wir Politikerinnen und Politiker, wir sind auch immer Vorbild. Das heißt, wenn gewisse Politiker das Playbook auch von Rechtspopulisten gewollt oder ungewollt übernehmen, indem sie an der Wahrheit sägen, die Wahrheit dehnen, falsche Informationen weitergeben, dann eruiert was in unserer Gesellschaft, nämlich dass wir eigentlich anhand von Fakten diskutieren wollen. Und wir sehen ja in anderen Ländern, und das sind für mich die erschreckenden Beispiele, wo das dann irgendwann hinführen kann. Wenn jemand ein Demokratiefeind ist und der Meinung ist, alles ist gelenkt und die Eliten da oben, und hat dann ein Ministerpräsident oder ein Vizeministerpräsident, der ins ähnliche Horn stoßt. Wie kann diese Person überhaupt dann noch das Gefühl haben, dass das, was sie sagt, vielleicht nicht okay ist, wenn es ein bisschen anderen Tonalität oder einer Art von jemand anders auch gesagt wird? Und das ist mein Appell. Wenn wir möchten, dass unsere Demokratie weiter stark bleibt, und das möchte ich, dann müssen alle Demokratinnen und Demokraten, egal ob in der Wirtschaft, in der Zivilgesellschaft, in der Politik, bei dem Thema sich unterhaken. Gerne hart in der Sache streiten, aber immer mit Anstand und Respekt.
Also wenn der Vizeministerpräsident in Bayern sagt, der Antisemitismus, der jetzt nicht größer geworden ist, sondern explodiert ist, regelrecht, und der sagt, das liegt an der unkontrollierten Migration, dann ist das erstens mal fehlerhaft, komplett ein Fehler. Es ist auch aus den Sätzen des Rechtsradikalismus. Und da würde ich mir schon einen Ministerpräsidenten wünschen, der nicht nur hinter der verschlossenen Tür vielleicht mal, sondern auch in der Öffentlichkeit sagt, wir sehen das anders. Und das ist nicht das Wording, das man als Vertreter Bayerns, als sozusagen sekundierender Landesvater, praktizieren soll. Das würde ich mir wahnsinnig wünschen.
Um es zu personalisieren, lässt Söder Aiwanger gewähren?
Also der Hubert Aiwanger, der muss sich selber verteidigen für seine Äußerungen. Das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Ich kann für die CSU sprechen. Und wir haben im Wahlkampf die Regeln auf jeden Fall eingehalten. Aber wir stehen natürlich für eine harte inhaltliche Auseinandersetzung. Und die Summe der schwierigen Entscheidungen der Ampel ist natürlich auch ein Grund für die Stimmung in unserem Land. Und da darf man jetzt auch nicht Ursache und Wirkung miteinander verwechseln.
Aber das stimmt halt nicht, weil ich bin als Kabarettist sehr viel am Land unterwegs, ich rede mit den Pfarrern, mit den Bürgermeistern, ich stehe die ganze Zeit unter dem Publikum. Die Leute haben Probleme, weil zum Beispiel Alleinerziehende Probleme mit dem Wohnen haben, mit der Kita etc. etc.
Genau.
Das sind nicht die Grünen schuld.
Jetzt sind wir wieder aber bei den Bürgern, da würde ich euch gerne die
Kopf jetzt mal wieder aber hinnehmen. Alle Verfehlungen, das Leid der Menschen on the ground, das hat wahnsinnig viel mit Bayern zu tun. Wir haben versagt in der Inklusion. Ich erinnere, was hat Seehofer vor 10 Jahren gesagt oder vor 11 Jahren? Wir haben ein komplett Versagen in Bayern, steht ein bisschen besser da in der PISA-Studie wie jetzt andere Bundesländer. Aber bei uns herrscht eine Bildungsungerechtigkeit. Arme Kinder können nicht so studieren oder so weit kommen in der Bildung.
Und Sie meinen, deshalb würden die Menschen
hasserfüllt sein? Nein. Wenn der Justizminister sagt, man darf die Fehler in der Politik benennen, und da sind die dann nicht ganz unschuldig, wenn die Leute unzufrieden sind. Die Leute sind unzufrieden wegen einer Politik, wo Bayern auch bis zum Hals drinsteckt in den Entscheidungen.
Okay, wir sind wieder bei den Menschen, das finde ich gut. Unzufriedenheit, wir sehen es jetzt auch an diesen Großdemonstrationen, damit meine ich jetzt erstmal die Demonstrationen, Bauern, Mittelschicht, Handwerker waren auf der Straße, sagen wir sind unzufrieden mit der Politik. Sie haben gesagt, miserabelste Gesetze. muss man das alles jetzt doch in diesen Topf hier mit hineingeben, wenn wir über Hass reden, dass wir sagen, es ist eben auch eine Reaktion auf Politik, die dann einfach keine Perspektive mehr bietet. Wir waren mal Musterschüler in Europa, wir waren eine Demokratie, die mit Wirtschaftskraft alles lösen konnte. Jetzt geht's abwärts. Ist das also auch ein Phänomen, der Staat bietet nicht mehr die Perspektive und deswegen geht es auch in die Emotionen.
Ja, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu viel in einen Topf, was auch nicht alles zusammen hineingehört. Also das, der eine Punkt, das habe ich vorher gesagt, Ampelregierung hat viele sachlich falsche Gesetze gemacht und hat aber auch ganz viele richtige Gesetze gemacht. Wir haben schließlich all diese Energiekrisen, die wir vor 2,5 Jahren befürchtet haben oder vor 2¼, die eintreten würden, sind ja nicht eingetreten. Also insofern ist auch vieles gut gelaufen. Aber ich muss jetzt gar nicht auf die Ampelregierung eingehen. Aber wir haben ja dann grundsätzlich eine andere Situation. Wir haben im Grunde eine Situation, dass das bisherige Konzept unserer Politik und der Volkspartei nicht mehr so einfach aufgeht, nämlich den Leuten zu versprechen, dass alles besser, größer, bunter wird. Wir haben einen demografischen Wandel. Wir haben weltweit Migration. Wir haben weltweit eine Klimakrise, die für Teile der Welt sogar eine Klimakatastrophe ist. Und insofern sind jetzt nicht alle Fehler und alle Probleme, die bei uns ankommen, sind nicht alles Fehler der Bundesregierung, auch nicht der bayerischen Staatsregierung, sondern sind Probleme, die wir als Bürgerinnen und Bürger, wir haben einen Teil der Parteien, die uns erzählen und die behaupten, alles würde einfach so weitergehen. Wir müssten nur den Klimawandel negieren, wir müssen nur den Frieden mit Russland schließen und dann wird alles wieder so schön und bunt wie in den 1980er
Jahren. Wie kommt dieser Ansteckungseffekt zustande? Dass ihr sagt, ich habe da Bauern, die sagen, wir wollen beim Agrardiesel eine andere Lösung. Und plötzlich sind ganz viele andere auch auf der Stange. Jetzt sage ich auch mal was.
Also wir haben das seltsame Phänomen hier, dass wir auf der einen Seite beklagen, also sagen wir mal mehr Unruhe und mehr Unbehagen, dass sie artikuliert, zum Teil in sehr aggressiver Form, also mehr Hass. Und auf der anderen Seite umfragen, dass die Leute sagen, also man muss aber echt aufpassen, was man in der Öffentlichkeit heute sagt. Also nach der letzten Altensbach-Studie, die sich ja jetzt noch mal bestätigt hat, sagen etwa 70% der Deutschen, also man muss heute sehr aufpassen, wenn man in der Öffentlichkeit sich äußert, was man da sagt.
Das stimmt, wenn und ich noch was in der Öffentlichkeit sage.
Also Sie machen jetzt nicht, wir können gleich weitermachen, aber wir haben genau dazu eine Straßenumfrage. Das heißt, wir hören da mal rein, und was die Menschen zu dieser Fragestellung sagen. Darf man alles sagen noch?
Was sagen denn Sie? Kann man in Deutschland heute seine Meinung frei sagen?
Nein. 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 Man muss immer aufpassen, was man sagt. Weil man immer kritisiert wird oder auch eine böse Gegenantwort bekommt. Aber man kann eigentlich nicht viel die Meinung äußern, was man gerade denkt.
Weil alles sofort auf die Goldwaage gelegt wird und entweder in die rechte oder in die linke Ecke geschoben wird. Und hinterher wird einem untergejubelt, dass man entweder Nazi ist oder, was weiß ich, ein linksorientierter Idiot.
Also ich sage es schon frei, aber für jedermann ist es vielleicht nicht von Vorteil.
Zu spezifischen Themen muss man aufpassen, wie man was äußert. Und deswegen ist es vielleicht nicht ganz so offen, wie man sich vorstellt.
Was ja anders ist als früher, ist vielleicht die Reaktion der anderen drauf. Aber ich glaube immer noch, dass man das gut machen kann.
Es ist im Grundgesetz verankert und es verbietet mir auch niemand, irgendwas zu sagen.
Dieses Stimmungsbild bestätigt eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach, ob man das Gefühl habe, in Deutschland seine politische Meinung frei sagen zu können. Darauf antwortete jahrzehntelang eine deutliche Mehrheit mit Ja, man könne frei reden. Mittlerweile sagen das nur noch 40%.
Ja, überrascht Sie das?
Ja, also es ist ja anders, als Frau Professor Münch gerade sagte. Es ist doch gut, dass man aufpassen muss, was man in der Öffentlichkeit sagt.
Das habe ich nicht gesagt.
Das ist im Prinzip ja. Nur was die Leute ja meinen ist, dass sie das Gefühl haben, sie könnten nicht mehr frei reden. Und da sind wir schon auch bei einem wichtigen Pfeiler der Demokratie, nämlich Meinungsfreiheit. Kann ich mich also so artikulieren und äußern, ohne dass, und das wird ja hier gerade zum Ausdruck gebracht, Leute hinter mir stehen und versuchen sozusagen das, was ich sage, in sein Gegenteil zu verkehren, beziehungsweise an dem, was ich gesagt habe, mich aufzustellen.
Ja, aber ist das nicht die Debattenkultur, wo er fordert?
Das ist natürlich ein bedenklicher Befund. So, und da, glaube ich, hängt damit zusammen, dass wir natürlich, wie gesagt, über diese Punkte, die wir am Anfang hatten, wo ganz klar ist, das ist eine Beleidigung, das ist eine Grenzüberschreitung, die wir nicht dulden wollen, diesen Bereich immer weiter ausdehnen, wo sie sagen, das geht eigentlich auch nicht. So, also sagen wir bestimmte Witze, bestimmte Worte, wo wir den Leuten sozusagen immer das Gefühl geben, da ist eine Fußangel. Und wenn sie sich darin verfangen haben, zack, erwischt. So, und dieses Gefühl, zack, erwischt, das drückt dann eben sich dahingehend aus, dass 70% sagen, ja, also man muss echt vorsichtig sein, was man in Deutschland sagt, was ich für einen wirklich dramatischen Befund über die Meinungsfreiheit in Deutschland halte.
Aber es passiert doch genau das Gegenteil, dass man immer mehr, dass immer mehr ausgeweitet werden kann, was man sagt. Ich meine, ein Begriff wie Asyltourismus von Markus Söder, den er dann zurückgenommen hat, aber dieses Wort ist ja schon in die Welt gesetzt gewesen. Da kann man doch nicht sagen, dass da dann drüber diskutiert wird, das ist aber jetzt falsch.
Wir haben keine gegenläufige Bewegung. Ist der Unterschied nicht der, dass... also ich würde die These aufstellen, selbstverständlich kann man in Deutschland weiterhin alles sagen. Ich meine, es findet tagtäglich, ständig, gefühlt auf jedem Kanal statt, dass sehr viele Leute all das sagen, was sie halt meinen und denken. Meinungsfreiheit ist okay. Aber man muss halt auch aushalten, wenn man dann vielleicht auch Gegenwind bekommt. Man muss halt dann auch die Debatte aushalten. Man muss dann halt auch aushalten, wenn jemand sagt, Entschuldigung, das fand ich jetzt aus den und den Gründen nicht gut. Und vielleicht wäre das dann mal gut, wenn wir dann es besser schaffen würden, in den Dialog zu gehen, anstatt dann jeder auf seiner Position auch irgendwie zu verharren.
Ja, aber so läuft das ja nicht. Also wenn der bekannteste Deutsche, Thomas Gottschalk, nach wie vor bei WDR 3 sitzt und erzählt aus seinem Leben in Amerika und sagt, er habe das jetzt gehört, dass die Zigeuner nicht mehr Zigeunersoße heißen sollen, sondern Soße ungarischer Art und sich darüber lustig macht. Und am nächsten Tag ein Shitstorm über ihn hereinbricht, er sei ein Rassist und habe gezeigt, was im Grunde für ein Rassist denkender Mensch er sei. Das ist nicht nur, du musst mit den Konsequenzen leben, sondern es ist sozusagen diese versucht, die soziale Stigmatisierung und zu sagen, das sind eigentlich Leute, die man nicht mehr einladen
kann. Aber ist es nicht ein Fortschritt, dass man darüber spricht und ist Thomas Gottschalk nicht das beste Beispiel, dass man weiterhin alles sagen kann, was man will, weil er konnte vor einem Millionenpublikum genau diese Dinge sagen und er muss dann halt trotzdem auch aushalten, wenn es dann darüber eine Debatte gibt, ob das Wort, ich meine, Gesellschaft verändert sich, Gott sei Dank, Fortschritt, Veränderung und dann muss man eben genau diese Debatten aushalten und führen und eben auch diskutieren.
Wie weit gehen die Veränderungen? Ich kann jetzt mal in meine Kindheit zurückblicken. Ich habe in meiner Schultüte Einschulung, habe mich sehr darüber gefreut, damals eine Winnetou 3-Kassette, endlich Folge 3 bekommen. Ja. Darf man heute gar nicht mehr Winnetou sehen?
Selbstverständlich darf man es. Also, die Rechtslage ist seit Jahrzehnten gleich. Artikel 5 Grundgesetz garantiert die Meinungsfreiheit und die Grenze sind insbesondere die Strafgesetze. Also die Rechtslage hat sich nicht verändert. Aber wir haben natürlich schon auch die Entwicklung Cancel Culture, Wokeness, die Versuche, konservative Positionen als rechtsradikal zu rechts zu diffamieren. Die nehmen die Leute wahr. Bestes Beispiel war nach 2015, 16 das Gefühl, dass man die Zuwanderung nicht die Probleme der Zuwanderung in Deutschland offen diskutieren kann.
Das ist jetzt nur nicht richtig, Herr Minister. Die AfD hat einen Aufwind bekommen, die genau davon gelebt hat.
Ja, weil dieses Gefühl natürlich da war und dieses Gefühl ist schon auch zum Teil berechtigt gewesen. Also deswegen ist das ein wirklich alarmierender Befund und deswegen habe ich gesagt, eine der Grundaufgaben des Staates ist, diesen Raum für Meinungsäußerung auch wirklich zu sichern. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gerade von den Rändern wirklich eine Zunahme an Hass, an Hetze, sowohl im strafrechtlichen Bereich als auch unterhalb des Strafrechts, was schon die Grenzen des Sagbaren auch verschiebt. Und das ist auch eine bedenkliche Entwicklung und beides trifft zusammen. Also unterschiedliche Entwicklungen. Und wir müssen als Staat nochmal klar machen, in diesem Land, in diesem freien, liberalen Land, darf man seine Meinung äußern, aber es gibt klare Grenzen, das Strafrecht, es gibt die Grenze, dass man nicht mit Fake News hantieren darf.
Dass man nicht antisemitisch argumentieren darf.
Nicht antisemitisch und andere menschenfeindliche Argumente.
Aber dann, wenn es ums Gendern geht, wenn es ums dann gibt es ja sofort eine Debatte, die ja dann aufgeheizt ist. Dies ist ja alles nicht irgendwie strafbewehrt.
Selbst bei Antisemitismus haben wir keinen Konsens.
Also was die Leute fertig macht, ist das Gefühl, dass wenn sie, sagen wir mal, auch zum Teil aus Ungeschicklichkeit, weil sie die neueste akademische Windung noch nicht mitbekommen haben und das neueste Wording noch nicht mitbekommen haben, einen Begriff benutzen oder eine Redewendung, die jetzt in den sagen wir mal, etablierteren politischen Kreisen als No-Go gilt, dass man sofort sozusagen daraus ihnen einen Vorwurf macht. Also versucht das, und zwar so eine Art Charakteranschlag. Also weil du dieses Wort benutzt hast, weil du diesen Witz erzählt hast, weil du noch an zwei Geschlechter denkst.
Das sind aber sehr sensible Menschen,
von denen
Sie da sprechen.
Das ist genau das, was die Leute dabei auch zum Ausdruck gebracht haben. Das Gefühl, dass Und die haben ja nicht alle diese Zeit, ständig diese Zeitung zu lesen und diese ganze Theorieentwicklung alle mitzumachen. Das heißt, die gehen dann eben noch davon aus, dass es zwei Geschlechter gibt und wissen noch nicht, wie wir, dass das eine veraltete Kategorie ist. Und nun reden die noch so und ihnen sozusagen immer einen überzubraten und zu sagen, guck mal, dich haben wir erwischt, du bist doch noch, das ist doch ganz rückschrittliches Denken.
Aber das sind doch,
und das macht die Leute krank.
Das sind doch doppelte Standards. Man kann doch nicht auf der einen Seite sagen, wenn grünen Politikerinnen Vergewaltigungsbedrohungen in der Nacht geschickt wird, kann man sagen, jetzt verhalte ich nicht so mimosenhaft, wir haben halt Wahlkampf und so. Und,
ja, das und auf der anderen gesagt, Seite,
das Wort mimosenhaft ist in der bayerischen Politik letzte
aber nicht
Woche.
Hier. Ja, letzte aber, Woche. Ja, aber nicht auf der nicht auf diesen Fall bezogen.
Nicht bei solchen Angriffen. Na gut, das war auf Hirscheid. Ja, da ist die Demokratie gefährdet, wenn von irgendwelchen wilden Leuten Parteiveranstaltungen nicht mehr durchgeführt werden können. Also das ist ja mehr als irgendwie eine kleine. Und jetzt landen wir aber hierbei. Oh, jetzt habe ich das N-Wort gesagt, jetzt kriege ich da 5000 böse E-Mails. Da muss man jetzt plötzlich Tutzi-Tutzi machen. Also da sehe ich jetzt eine Verschiebung der Wahrnehmung.
Und abgesehen davon, also ich meine, manche Sachen, also zum Beispiel mag ich keine frauenfeindlichen Witze. Das finde ich nicht lustig. Ich mag auch keine Witze, wo man automatisch, wenn man über 60 ist, als Oma bezeichnet wird. Ja, das finde ich nicht in Ordnung. Nein. Und dagegen wehre ich mich.
Ja, aber auch nie, war auch nie in Ordnung.
Aber aber dann sind wir uns doch da schon mal einig. Aber das hört sich so an. Und dann sage ich tatsächlich, ja, man darf nicht frauenfeindlich sein. Und wenn dann jemand den Eindruck hat, er darf nicht alles sagen, sage ich, ja, stimmt. Frauenfeindlich, antisemitisch sollte man bitte nicht sein.
Und wenn man
altenfeindlich.
Und wenn man das Beispiel jetzt weiterspinnt, ist es ja eben absolut entscheidend, dass Menschen in verantwortungsvollen Positionen nicht selber in das ähnliche Horn stoßen, sondern aufzeigen, dass das eben nicht geht, sozusagen da eher den Rücken stärkt. Und das, glaube ich, macht auch diese Verschiebung aus und dieses Gefühl, wenn Vorbildsfunktionen oder Menschen, die auch als Vorbilder gesehen werden, ins ähnliche Horn stoßen und ebenfalls diese Narrative mitbedienen. Und ich glaube, was uns dabei immer wieder klar sein muss, die Demokratiefeinde, die wollen genau das. Das ist deren Masche, unser Miteinander zu destabilisieren, indem sie ihr Handbuch der Destabilisierung der Demokratie durchziehen, indem sie die Medien ins Lächerliche ziehen, indem sie die demokratischen Systeme angreifen, indem sie Menschen, die für die Institutionen arbeiten, körperlich oder verbal angreifen. Die probieren ja genau dieses Gift in all unsere Köpfe zu setzen. Und da müssen wir als Demokratinnen und Demokraten A dagegenhalten und B auch nicht selber in ein ähnliches Horn stoßen. Und das vermisse ich.
Da müssen wir noch dagegen halten. Es gibt ganz viele Angriffe auf die Demokratie. Da haben wir jetzt auch schon tief drüber gesprochen. Wir haben jetzt das Ende der Sendung erreicht. Ich würde es gerne, weil es ja auch um Streitkultur geht, vielleicht einen noch mal aus Ihrer Runde das Wort geben. Und zwar, wer hat denn jetzt in der letzten Zeit mal einen richtig guten Streit erlegt, sagt, das hat mich weitergebracht? Und was war das Besondere daran? Gibt es da etwas, wo Sie sagen, da war Streiten gut und es hat eben nicht zu einer Entfremdung mit dem anderen geführt?
Das mache ich ständig. Es ist mein Beruf, Kabarettist. Und meinen Beruf gäbe es nicht ohne Meinungsfreiheit und ohne Kunstfreiheit. Und in diesen Ländern, wo ich sehr oft unterwegs bin, gibt es das nicht. Ich kenne nicht alle Länder dieser Erde, aber wir haben eine Meinungs- und Kunstfreiheit, die ist unfassbar toll. Und deswegen reagiere ich so allergisch drauf auf Menschen, die sagen, oh, man darf ja nicht mehr das alles. Wir leben in einer Diktatur. Das tun wir nicht. Wir
Gott
leben
sei
in
Dank
einem fantastisch
leben wir
tollen
nicht
Land.
In einer Diktatur,
darauf können wir uns einigen.
Sondern das ist der Konsens immer noch in einer Demokratie, die auch, denke ich, alle hier am Tisch unbedingt erhalten wollen. Da braucht es aber wirklich Engagement. Wir sind in der Aktivierungsphase in unserer Gesellschaft gerade. Ich glaube, da geht es um viel. Und das muss auch verteidigt werden, was wir hier geschaffen haben in Deutschland. Jetzt gebe ich weiter an Kontrovers. Die kümmern sich um das Thema Arbeitspflicht für Asylbewerber, auch mit Sicherheit ein sehr spannendes Thema. Bleiben Sie also dran. Ihnen noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen und vielleicht geht es jetzt zu Hause bei Ihnen auch weiter mit der Diskussion darüber. Hier geht es auch weiter.